Krieg geht weiter, Davos Seaworth, und mancher wird bald lernen, dass Glut in der Asche zu einem großen Brand auflodern kann. Der alte Maester hat Stannis angeblickt und sah lediglich einen Mann. Ihr seht einen König. Beide habt ihr Unrecht. Er ist der Auserwählte des Herrn, der Krieger des Feuers. Ich habe ihn dabei gesehen, wie er den Kampf gegen die Dunkelheit anführt. Ich habe es in den Flammen gesehen. Die Flammen lügen nicht, sonst wärt ihr nicht hier. In den Prophezeiungen steht es ebenfalls, wenn der rote Stern blutet und sich die Dunkelheit sammelt, soll Azor Ahai mitten von Rauch und Salz wiedergeboren werden, um die Drachen aus dem Stein zu wecken. Der blutende Stern ist gekommen und wieder verschwunden, und Dragonstone ist der Ort des Rauchs und des Salzes. Stannis Baratheon ist der wiedergeborene Azor Ahai. Ihre roten Augen loderten wie zwei Feuer und schienen ihm tief in die Seele zu schauen. »Ihr glaubt mir nicht! Ihr bezweifelt die Wahrheit von R'hllor, sogar noch jetzt, obwohl ihr ihm längst gedient habt und ihm abermals dienen werdet. Ich lasse euch hier, damit ihr über das nachdenken könnt, was ich euch erzählt habe. Und weil R'hllor die Quelle alles Guten ist, lasse ich euch auch die Fackel.« Mit einem Lächeln auf den Lippen rauschte sie in ihren scharlachroten Röcken davon. Nur ihr Duft verweilte noch. Der Duft und die Fackel. Davos hockte sich auf den Boden der Zelle und umschlang die Knie mit den Armen. So saß er im flackernden Fackelschein. Nachdem Elisandres Schritte verklungen waren, hörte er nur noch das Rascheln der Ratten. »Eis und Feuer«, dachte er, »schwarz und weiß«, »dunkel und hell.« Davos konnte die Macht ihres Gottes nicht leugnen. Er hatte den Schatten gesehen, der aus Melisandres Schoß gekrochen war, und die Priesterin wusste Dinge, von denen sie keine Ahnung hätte haben dürfen. Sie hat meine Absicht in ihren Flammen gesehen. Es war schön zu erfahren, dass Salla ihn nicht verkauft hatte, doch der Gedanke an diese rote Frau, die seine Geheimnisse mit ihrem Feuer ausspionierte, beunruhigte ihn mehr, als er es hätte sagen können. »Und was hat sie damit gemeint? Ich hätte dem Gott bereits gedient und würde ihm erneut dienen.« Das gefiel ihm ebenso wenig. Er hob den Blick und starrte in die Fackel. Lange Zeit schaute er dorthin, blinzelte nicht und beobachtete das Flackern der Flamme. Er versuchte, hinter sie zu schauen, durch den feurigen Vorhang auf das zu sehen, was dahinter lebte. Aber da war nichts, nur Feuer. Und nach einer Weile begannen seine Augen zu tränen. Geblendet und müde rollte sich Davos auf das Stroh und überließ sich dem Schlaf. 3 Tage später, nun Haferschleim war 3-mal und 9-Auge 2-mal gekommen, hörte Davos vor seiner Zelle Stimmen. Augenblicklich richtete er sich auf, lehnte sich an die Steinwand und lauschte einem Streit. Das war neu für ihn, eine Abwechslung in dieser ewig gleichen Welt. Der Lärm kam von links, wo die Treppe zum Tageslicht hinaufführte. Er konnte die Stimme eines Mannes vernehmen, der laut flehte und zeterte. »Verrückt«, sagte der Mann, als er in Sicht kam und von 2 Wachen mit flammenden Herzen auf der Brust vor die Zelle gezerrt wurde. Haferschleim ging vor ihnen her und klimperte mit einem Schlüsselring, und Sir Axel Florent ging hinter ihnen.
»Axel«, sagte der Gefangene verzweifelt, »bei aller Liebe, die du für mich hegst, lass mich frei! Das kannst du doch nicht tun, ich bin kein Hochverräter!«
Es handelte sich um einen älteren Mann, groß und schlank, mit silbergrauem Haar, Spitzbart und langem, elegantem, jetzt jedoch verzerrtem Gesicht.
»Wo ist Selyse? Wo ist die Königin? Ich verlange sie zu sprechen! Die anderen sollen euch alle holen! Lasst mich frei!«
Die Wachen hörten nicht auf sein Geschrei.
»Hier?« fragte Haferschleim vor der Zelle.
Davos erhob sich. Einen Augenblick lang erwog er, sich auf sie zu stürzen, wenn die Tür sich öffnete. Doch das war aussichtslos. Sie waren zu viele. Die Wachen trugen Schwerter. Und Haferschleim war so stark wie ein Bulle. Sir Axel antwortete dem Kerkermeister mit einem knappen Nicken.
»Sollen die Verräter doch gegenseitig ihre Gesellschaft genießen?«
»Ich bin kein Verräter!«
kreischte der Gefangene, während Haferschleim die Tür aufsperrte. Obwohl er einfach gekleidet war, in ein graues Wollwams und schwarze Hosen, verriet seine Sprache die edle Herkunft. »Seine Herkunft wird ihm hier nichts nützen«, dachte Davos. Haferschleim schob schwungvoll die Gittertür auf, Sir Axel nickte, und die Wachen stießen ihren Gefangenen mit Wucht hinein. Der Mann stolperte und wäre gestürzt, hätte Davos ihn nicht aufgefangen. Sofort wandte er sich um und taumelte zurück zur Tür, die ihm in das bleiche, verhätschelte Gesicht geworfen wurde. »Nein!« schrie er. »Nein!« Plötzlich gaben die Beine unter ihm nach, er glitt zu Boden und umklammerte die Gitterstäbe. Sir Axel, Haferschleim und die Wachen hatten sich bereits umgedreht und gingen davon.
»Das könnt ihr nicht tun!« schrie der Gefangene ihn hinterher. »Ich bin die Hand des Königs!«
In diesem Moment erkannte ihn Davos. »Ihr seid Alistair Florent.« Der Mann wandte den Kopf um.
»Wer?«
»Sir Davos Seaworth.« Lord Alistair blinzelte.
»Seaworth? Der Zwiebelritter? Ihr habt versucht, Melisandre zu ermorden.«
Davos leugnete das nicht. »Bei Storm's End habt ihr eine rot-goldene Rüstung getragen, mit Einlegearbeiten aus Lapislazuli auf der Brust.« Er streckte dem Mann die Hand entgegen und half ihm auf die Beine. Lord Alistair klopfte sich das schmutzige Stroh von der Kleidung.
»Ich muss mich für meine Erscheinung entschuldigen, Sir. Meine Truhen sind verloren gegangen, als die Lannisters unser Lager überrannten. Ich musste fliehen und konnte nur das Kettenhemd auf dem Leib und die Ringe an den Fingern mitnehmen.«
»Diese Ringe trägt er noch immer«, fiel Davos auf, der nicht einmal mehr alle Finger zur Gänze hatte.
»Ohne Zweifel stolziert jetzt irgendein Küchenjunge in King's Landing herum und trägt mein Samtwams und meinen edelsteinbesetzten Mantel«,
fuhr Lord Alistair gedankenverloren fort.
»Der Krieg hat seine Schrecken, das weiß ein jeder. Ohne Zweifel